Wir sind in der Serie Perspektivenwechsel. Und Perspektivenwechsel ist ein super Thema, weil wir ganz, ganz viel mit Situationen zu tun haben, wo wir Dinge sehen, aber eigentlich gar nichts über die Situation wissen. Ich bin froh, dass ich heute überhaupt zum Gottesdienst gekommen bin. In meiner Euphorie heute bin ich nämlich mit guter Musik im Auto gefahren und habe die Ausfahrt verpasst. Das hat dazu geführt, dass ich deutlich später gekommen bin, als ich eigentlich geplant hatte. Aber das Spannende ist, die Leute, die gesehen haben, dass ich später komme, sehen ja nur, dass ich später komme. Aber interessanterweise, mit 10 sind wir nicht zufrieden. Wir interpretieren ja auch immer alles gleich. Die einen denken sich, ja Mensch, der nimmt's locker, kommt einfach auf den letzten Drücker und bereitet sich nicht vor und haben dann nicht nur Dinge gesehen, sondern auch Dinge interpretiert. Und das ist die große Herausforderung, dass wir für uns bewusst machen müssen, was sehen wir wirklich, was können wir sehen, wo haben wir den Durchblick, wo haben wir alle Informationen, die wir brauchen und wo ist es einfach nur unsere Meinung. Und wir waren mal bei Freunden in Amerika, da ist es so, da kommt jeder mit dem Auto zum Gottesdienst, also da gibt es quasi, also zu Fuß kommen ist quasi ein Armutszeugnis, weil man möchte ja auch das Auto zeigen, dass man fährt. Und da war es ganz interessant, dass dann zwei Ehepaare, die miteinander befreundet sind, sind gleichzeitig am Parkplatz gekommen und fahren gleichzeitig in dem Großparkplatz, der da für die Gemeinde vorbereitet war. Und aus dem einen Auto springt ein junger Mann motiviert aus, rennt um das Auto herum, öffnet seiner Frau die Türe und sie steigt aus dem Auto aus, er macht die Türe zu und sie gehen danach gemeinsam in den Gottesdienst. Das andere Auto, Mann, steigt aus, ist ganz zufrieden mit seinem Auto, Frau steigt selbst aus und auch sie gehen gemeinsam in den Gottesdienst. Und während sie so auf dem Weg zum Gottesdienstgebäude sind, sagt die eine Frau zu der Frau, wo der Mann sie um das Auto herumgesprungen ist und ihr die Tür geöffnet hat: Mensch, ich bin total neidisch auf dich, du hast so einen tollen Mann. Sagt der andere: Ich bin auch total neidisch auf dich und du hast auch so einen tollen Mann. Dann sagt die: Ja, aber warum bist du denn auf mich neidisch? Dann sagt die Frau: Ja, ich habe gesehen, ihr seid in den Parkplatz gefahren und das Erste, was der Mann macht, ist, er springt aus dem Auto heraus, rennt ums Auto herum, macht die Tür auf und lässt dich heraus. Sagt sie: Aha, warum bist du denn neidisch auf mich? Ja, ihr seid auf den Parkplatz gefahren, du steigst aus und ich komme aus dem Auto selber raus. Denn mein Mann ist nicht der große Kavalier, wie du denkst. Er ist ein elendiger Knausrer. Die Beifahrertür ist seit Wochen kaputt. Und er will kein Geld ausgeben und er springt lieber vor dem Gottesdienst einmal ums Auto herum, um mich rauszulassen, als dass er so großzügig ist wie dein Mann und einfach ein neues Auto kauft. Und ihr seht, alle sehen dasselbe, aber wir wissen zu wenig, was steckt dahinter, was passiert eigentlich im Hintergrund, was sehen wir nicht, was wissen wir nicht. Und bei diesem Perspektivwechsel ist es oft so, dass wir lernen müssen, die Dinge anders zu sehen. Es gibt auch so Bildrätsel, wo wir dann gucken müssen, ob wir das andere Bild auch noch entdecken. Die alte Frau, die junge Frau oder was alles in so einem Bild versteckt sein kann. Und vom Prinzip her geht es eben darum, das Wort Perspektiven setzt sich aus zwei Worten zusammen. Das eine ist Per und das andere ist Spektiven. Und meistens sind wir, im Englischen heißt es Spectator, meistens sind wir nur Zuschauer. Das heißt, wir gucken und dann glauben wir schon, wir wissen alles. Aber das entscheidende Wörtchen, um das es heute gehen soll, ist, dass wir nicht zu Zuschauern, sondern zu Durchblickern werden. Und wir befinden uns seit einiger Zeit in einer Serie, wo Menschen dasselbe sehen, aber komplett unterschiedlich interpretieren. Und zwar geht es darum, dass das Volk Israel vor einer großen Herausforderung steht. Und die Herausforderung besteht darin, dass sie momentan kein Zuhause haben, aber Gott ihnen ein Zuhause versprochen hat. Und dieses Zuhause steht quasi vor der Tür, aber sie wissen nicht, wie es zu ihrem Zuhause werden kann. Und ich möchte die Geschichte gemeinsam mit euch noch einmal in kleinen Stücken durchlesen, für diejenigen, die selber nachgucken möchten, im vierten Buch Mose, wenn man anfängt, einfach das vierte Buch im Alten Testament, steht die Geschichte aufgeschrieben. Der Zustand ist so, das Volk Israel ist nicht mehr in Ägypten, aber sie sind auch noch nicht im verheißenen Land. Das heißt, sie sind in einer ganz unangenehmen Zwischenphase in der Wüste. Und Mose hat Kundschafter aussenden lassen, damit das Land, in das sie später ihr Zuhause nennen wollen, ausgekundschaftet wird. Und wir befinden uns jetzt in dem Teil der Geschichte, wo die Kundschafter ihre Botschaft bringen. Und die Kundschafter sagten zu Mose: Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Also der Auftrag war klar, offensichtlich für alle Kundschafter: Sie sollen in das Land gehen. Und sie sind hingegangen und haben offensichtlich das Land erkunden können. Und sie sind einhellig der Meinung: Du hattest recht, dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur diese Früchte an. Und sie haben offensichtlich Früchte mitgebracht aus dem verheißenen Land. Heute eines der Symbole für Israel ist immer noch die zwei Männer, die eine Stange zwischen den Schultern tragen, und da hängen dann Weintrauben dran, so groß wie Äpfel. Also ein unfassbar fruchtbares Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Allerdings. Und so fängt schon immer jede Ausrede an, die wir haben für alles, was wir tun oder nicht tun. Also allerdings. Also Mose hat gesagt, in diesem Land fließen Milch und Honig, und sie kommen zurück und haben gesagt: Ja, das stimmt. So wie du es gesagt hast, ist es passiert. Da fließen Milch und Honig. Aber jetzt kommen die mit ihren Eindrücken zurück und sagen: Allerdings. Milch und Honig, schön und gut, aber wir haben noch was anderes gesehen. Allerdings leben dort mächtige Völker, und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Okay, also offensichtlich ist das Land nicht unbewohnt. Hat Mose aber auch nie behauptet, dass das Land unbewohnt ist. Hat Gott auch nie behauptet, dass sie in ein Land kommen, das nicht bewohnt war. Sondern die Beschreibung des Landes war ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und jetzt sagen sie, da sind mächtige Völker, und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Auch das ist erstmal nur eine Beobachtung. Also offensichtlich sind dort Städte und Festungen. Jetzt kommt aber der nächste Schritt, den sie machen, und da wird es dann langsam schwierig, weil sie jetzt über das reine Schauen hinausgehen, und zwar in die Interpretation hineingehen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten, sie sind viel stärker als wir. Jetzt frage ich mich schon mal, woher wissen die das? Weil sie haben ja noch nie gegen die gekämpft. Wenn ich also sage, ich kann das nicht, dann ist die Frage: Wann hast du es denn probiert? Weil ganz oft sagen wir schon vorher, wir können das nicht, ohne dass wir es je gemacht haben. Also kein Kind kommt auf die Idee und sagt: Ich kann nicht laufen, mache ich nicht. Sondern jedes Kind lernt laufen, indem es so lange läuft, bis es laufen kann. Kein Kind sagt: Ich kann nicht sprechen. Oder schüttelt nur mit dem Kopf, weil es kann ja nicht sprechen. Und verweigert sich dann. Natürlich kann es nicht sprechen. Aber es hat es ja auch noch nie gemacht. Man muss es einfach tun. Und die Gefahr ist, wenn wir Dinge schon vorher interpretieren, bevor wir es je getan haben, dass wir zu falschen Schlüssen kommen. Wir können gegen diese Völker auf gar keinen Fall antreten. Auch da ist schon eine zweite Fehlinterpretation dabei. Wir können gegen jeden antreten. Es kann bloß passieren, dass wir mächtig eins auf die Socken kriegen. Aber antreten können wir gegen jeden. Auch da ist die Interpretation falsch. Ich kann mich mit jedem auf der Straße anlegen, ich kann nicht gegen jeden gewinnen. Aber antreten könnte ich gegen jeden. Das heißt, auch hier ist schon: Ich möchte nichts verlieren drin. Aber wenn ich nicht anfange, kann ich niemals gewinnen. Sie sind dann sehr präzise in der Beschreibung, weil sie sich da schon versteift haben in diese Situation, dass es schwierig wird. Und da haben sie dann so ein bisschen Rechenschaftspflicht irgendwie, weil sie haben schon ein bisschen schlechtes Gewissen mitgebracht und haben gesagt, okay, Mose, wir erklären es dir ganz ausführlich nochmal, weil du scheinst es nicht zu checken. Also es gibt dort Anakite. Mose, ja, weiß ich. Nein, aber die wir getroffen haben, das sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Auch da bezweifle ich, dass sie zu einem Anakite hingegangen sind und gesagt haben, wie siehst du mich eigentlich so? Gib mir mal eine Beschreibung. Sag mir mal, was du über mich denkst. Das heißt, sie haben Menschen gesehen, die offensichtlich groß und kräftig ausgesehen haben. Aber die Interpretation, dass sie mich wie eine Heuschrecke sehen, ist in meinem Kopf passiert, ist in ihrem Kopf passiert. Und wenn du denkst, Menschen denken etwas über dich, dann ist es in deinem Kopf passiert. Wenn ich jetzt in den Gottesdienst reinkomme und denke, keiner sieht mich, dann sage ich, unwahrscheinlich, weil wir nicht alle blind sind. Es gibt Menschen, die sehen dich, aber du fühlst dich vielleicht ungesehen. Auch das eine große Herausforderung. Meine Gefühle sind nicht zwingend die Wahrheit, sondern es sind erstmal meine Gefühle. Und wissen kann ich es dann, wenn ich anspreche. Und von daher ist dieser Bericht von der Rückmeldung an sich schon sehr problematisch und sehr gefärbt. Zum Glück bekommen wir noch einen anderen Bericht. Und es ist interessant, weil da waren noch zwei andere Kundschafter, die werden namentlich erwähnt. Und diese Kundschafter geben auch einen Bericht. Und auch diesen Bericht können wir ein paar Verse später nachlesen. Und es ist Josua und Kaleb. Auch das waren Spione, auch die waren in demselben Land. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen entsetzt ihre Gewänder. Ist was, was wir heutzutage nicht mehr so oft machen, aber das war so ein Ausdruck der Empörung, die so weitreichend ist, dass man sogar seine Kleider zerrissen hat. Also wenn ich jetzt quasi mein Hemd nehmen würde und einfach zerreißen würde, weil ich so empört bin, also das ist quasi dann unwiederbringlich. Also das ist der Ausdruck höchsten Entsetzens. Also mehr, schlimmer kann ich mich nicht aufführen. Also die waren so entsetzt von dem, weil die gesagt haben, wir waren doch in demselben Land wie ihr. Was erzählt ihr für eine Geschichte? Und sie riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Auch Josua und Kaleb haben das Land gesehen, in dem Milch und Honig fließt. Dort gibt es alles im Überfluss. Auch Josua und Kaleb haben das Land gesehen, wo es Weintrauben gibt, die so groß sind wie Äpfel. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Offensichtlich haben die auch dort Leute getroffen. Offensichtlich war das Land bewohnt. Ist kein Widerspruch. Beide haben Leute dort gesehen. Aber Josua und Kaleb haben dort einfach nur Leute gesehen. Und die anderen haben Riesen gesehen. Und auch so ist es, wenn wir mit Menschen reden. Es sind Menschen. Und in der Gemeinde ist es auch nicht so, dass es da, oh, mit dem kann ich nicht reden, das ist der Pastor oder der Prediger oder der Lobpreisleiter oder irgendein hohes Tier. Es sind alles Menschen. Es sind alles Leute. Geht normal mit Leuten um, wie man mit Leuten umgeht. Und weil es nur Leute sind, werden wir sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Und es hört sich jetzt ziemlich selbstbewusst an, was die beiden sagen, aber die beiden berufen sich ja gar nicht auf ihre Stärke, sondern sie hatten ihren Auftrag erkannt, sie sollten in das Land gehen und kontrollieren, ob Milch und Honig fließt. Und die Antwort war, ja, es fließt Milch und Honig. Job zu Ende. Alles andere war nicht mehr euer Auftrag. Ihr solltet nichts interpretieren, ihr solltet keine wilden Geschichten erzählen, ihr solltet nichts anderes machen. Ihr solltet reingehen, gucken, ob Milch und Honig fließt, und wenn Milch und Honig fließt, kommt ihr zurück und sagt, es fließt Milch und Honig. Mehr war nicht zu tun. Und warum war nicht mehr zu tun? Weil Josua und Kaleb den Rest des Auftrags auch verstanden haben. Denn ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn der Herr ist auf unserer Seite. Ja, es gibt Leute. Aber auf der einen Seite gibt es Leute und auf der anderen Seite gibt es den Herrn. Wer wird gewinnen? Wer wird die letzte Entscheidung treffen? Einfache Frage eigentlich. Wenn der Herr auf unserer Seite ist, so sagen es Josua und Kaleb und so können wir es auch mit Sicherheit sagen, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Dann ist es wichtig zu wissen, in welche Richtung wir gehen. Dann ist es wichtig zu wissen, ob in dem Land Milch und Honig fließen, weil wenn wir dann in dem Land ankommen, sollte dort Milch und Honig fließen. So funktioniert Spionage. So funktioniert Auskundschaften. Nichts interpretieren, sondern beobachten. Alle Kundschafter, die in dem Land waren, haben dasselbe gesehen. Also physisch. Das ist das Wort, was bei Perspektive das Wort Spezere, sehen. Das heißt, es kann sein, dass wir alle dasselbe sehen. Wenn wir hier in die Gemeinde kommen, können wir alle dasselbe sehen. Wir können dieselbe Anzahl an Stühlen zählen, dieselbe Anzahl an Leuten zählen. Wir können dieselbe Kollekte zählen. Und die eine Gruppe sagt, so wird es nichts. Und die andere Gruppe sagt, Erweckung ist vor der Tür. Die eine Gruppe sagt, warum gibt es denn nur 3 Leute im Technikteam? Und die anderen sagen, hey, braucht ihr noch jemanden im Technikteam? Wir sehen dasselbe, aber wir reagieren komplett anders drauf. Und beim Perspektivwechsel geht es eben nicht darum, was wir sehen können, sondern die Frage ist, ob wir den Durchblick haben. Und die Botschaft aus dieser Geschichte ist, es geht nicht darum, was wir sehen, sondern die Frage ist, ob wir die Perspektive Gottes einnehmen können. Ob wir den Mut haben, von unserer Fähigkeit zu sehen, Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, es gibt noch eine andere Perspektive. Und ich habe es nochmal ein bisschen versucht, grafisch aufzuarbeiten, was die 10 Kundschafter gesehen haben. Allen 10 Kundschaftern war klar, sie kommen aus Ägypten. Das spielt sicher eine Rolle. Alle wussten, dass sie in der Wüste sind. Alle haben gesehen, dass in dem Land Milch und Honig fließt. Alle haben ihre begrenzten eigenen Fähigkeiten gesehen. Sie haben Riesen im Land gesehen und sie haben gehört, dass Gott vielleicht hilft. Das war die Perspektive der 10 Kundschafter. Aber dasselbe haben auch Josua und Kaleb gesehen. Josua und Kaleb sind ja nicht dumm, die wussten auch, dass sie aus Ägypten gekommen sind. Sie wussten auch, dass sie jetzt in der Wüste sind. Das war dasselbe. Aber sie haben gesehen, in dem Land fließt Milch und Honig. Das war das, was Gott verheißen hat. Das heißt, sie konnten sicher sein, die Verheißung Gottes ist richtig. Sie haben auch ihre eigenen Fähigkeiten eingeschätzt. Ich habe hier Riesen noch reingeschrieben, obwohl Josua und Kaleb nie von Riesen gesprochen haben. Also offensichtlich haben sie auch Leute gesehen, aber war nicht das Thema Riesen. Aber was Josua und Kaleb ganz groß gesehen haben, war die Hilfe Gottes. Und die Frage an uns ist immer wieder, wenn wir Dinge sehen, interpretieren wir sie richtig? Und offensichtlich waren alle der Meinung, das Land ist ein tolles Land. Und vielleicht haben auch wir gemeinsam die Auffassung, Mensch, unser Land, in dem wir leben, ist ein tolles Land. Die Gemeinde, in die wir gehen, ist eine tolle Gemeinde. Aber von da, wo wir jetzt stehen, müssen wir irgendwie weitergehen. so wie es jetzt ist, kann es ja nicht bleiben. Und jetzt ist das Thema für heute, wie gehen wir das Thema Riesen an? Es gibt verschiedene Optionen. Also wir können uns entscheiden, einfach noch ein paar Runden in der Wüste zu drehen. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, das war das, was das Volk Israel damals gemacht hat. Und es waren lange Runden. 40 Jahre ist eine lange Runde. Da geht viel Zeit vorbei zum Nachdenken. Ohne WLAN, ohne Handy. Viel Zeit zum Nachdenken, wenig Ablenkung. Sonne und Sand. Aber letztendlich geht es darum, was mache ich mit dem, was ich sehe und wie kann ich mit dem, was ich sehe, weitergehen und was mache ich mit Riesen? Vielleicht sehe ich einen Riesen. Aber die Frage ist, ist der Riese das Problem? Was mache ich jetzt mit dem Riesen, den ich wahrnehme? Und man muss ganz nüchtern betrachtet sagen, der Status quo, der Zustand, wie er jetzt ist, ist für viele eine echte Alternative. Nichts machen, einfach weiterlaufen lassen. Ist okay, jeder darf das so entscheiden. Bloß wer nicht mitmacht, muss auch leise sein. Das ist der Deal. Wer nichts verändert, darf nicht meckern. Das ist der Job. Wer mitreden will, muss mitarbeiten. Das ist nämlich ein großes Problem. Meckern darf nicht jeder. Wir machen es aber so gerne in unserem Land. Über was wir alles meckern können. Benzinpreise, öffentlicher Nahverkehr, unsere Politiker, alles ist Mist. Nein, keiner darf meckern, wenn er nicht mitmacht. Keiner darf meckern, wenn er nicht selber bereit ist, Teil der Veränderung zu sein. Und wenn ich was ändern möchte, treffe ich immer auf Riesen. Weil, wir haben es in einer der letzten Predigten schon gehört, wenn wir alle gemütlich im Boot sitzen und das Boot vor sich hindümpelt, passiert nichts, sobald einer aufsteht. Betrifft nicht nur den, der aufsteht, sondern alle. Das Boot bewegt sich. Dann kann keiner mehr bequem sitzen. Das heißt, falls jetzt einer von euch die Idee hat, aufzustehen, ihr seid herzlich eingeladen. Aber erwartet bitte keinen Applaus. Sondern wahrscheinlich werdet ihr den Trick ins Knie bekommen, damit ihr wieder sitzt. Weil der Rest war noch nicht so weit. Wenn ihr aufsteht, seid schlau. Kündigt es an, dass die anderen sich wenigstens festhalten können. Das Boot wird in Bewegung kommen. Wir haben auch schon über Sabotage und über Widerstand gesprochen. Und eine der schlauen Dinge ist, je größer die Abweichung von der aktuellen Norm ist, desto größer ist der Widerstand. Alles, was alle machen, ist kein Problem, kann ich auch machen. Fällt niemand auf. Wenn ich mit meinem Partner vor der Ehe zusammenziehe und das alle machen, ist es überhaupt, dann fällt es nicht auf. Wenn ich aber sage, ich mag es nicht, dann weiche ich plötzlich von der Norm ab und dann gibt es Widerstand. Es gab mal eine Zeit, da war es andersrum. Da ist man nicht vor der Ehe zusammengezogen und wenn man es dann gemacht hat, hat man plötzlich Widerstand bekommen, weil man von der Norm abgewichen ist. Das heißt, der Widerstand hat nichts damit zu tun, ob es richtig oder falsch ist. Der Widerstand hat damit zu tun, wie weit weiche ich von dem ab, was alle anderen machen. Und weil wir gerade in einer Zeit leben, wo viel falsch läuft, werdet ihr viel Widerstand bekommen, wenn ihr Dinge richtig macht. Liegt nicht an euch, liegt an der Zeit. Ihr dürft es nicht persönlich nehmen. Aber der Widerstand wird kommen. Und die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit diesem möglichen Widerstand um? Wie gehe ich mit dem Riesen um, der sich mir in den Weg stellt? Was ist meine Einstellung gegenüber dem Riesen? Josua und Kaleb haben gar keine Riesen gesehen, die waren mit anderen Dingen beschäftigt. Aber es gibt tatsächlich Zeiten in dem Leben von Menschen, die wirklich den Willen Gottes tun möchten, wo man auf Riesen trifft. Und das sind reale Probleme, das sind reale Widerstände, das sind reale Bedrohungen, die unser Leben vielleicht existenziell sogar bedrohen. Und da kann ich nicht einfach sagen, ich lasse alles so, wie es ist. Weil wenn der Riese mal real da ist, dann kann ich nicht mehr sagen, upsi, ich mache doch nichts. Allein die Tatsache, dass ich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, ist schon bringt Erschütterung mit sich. Natürlich könnt ihr wieder undercover gehen, aber das ist Stress. Und einer der berühmtesten Menschen, die einen Riesen gekillt haben, war David. David gegen Goliath, eine der berühmten Geschichten. Und da ist David auch nicht hingegangen und hat gesagt, okay, jetzt, wo ich dich von nahe betrachte, wow, du bist ganz schön groß. Peace, ich gehe zurück. Das ist dann keine Option mehr. Also deswegen denkt gut drüber nach. Nichts machen ist okay. Nur wenn ihr mal aufsteht, dann wird's eine Herausforderung, das durchzuziehen. Und David wollte das durchziehen und David sagte zu dem Philister, du kommst mit Speer, Schwert und Wurfspieß, ich aber komme im Namen des Herrn, der Herrscher. Das heißt, auch David hat schon gesehen, der andere ist ein großer, starker Kämpfer, aber das war gar nicht das Thema. David hatte die Verheißung, dass er ihn besiegen kann. Das heißt, David hat sich auf die Verheißung gestützt und nicht geguckt, wie groß der Riese ist oder wie groß seine Steinschleuder ist. Und deswegen sagt er dann im Anschluss auch, die ganze Gemeinde soll erfahren, sagt er dem Riesen ins Gesicht, die ganze Gemeinde soll erfahren, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Das heißt, der David hat es durchgezogen. Der David ist aufgestanden und hat gesagt, okay, Problem erkannt, es braucht jemand, der das adressiert, ich bin der Mann. Und er ist aufgestanden und hat das Problem gelöst. Und jetzt besteht natürlich die ganz große Gefahr, dass ich zu euch allen sage, hey, wenn ihr den Riesen entdeckt, steht auf und besiegt ihn einfach. Ich sage, seid schlau. Schaut euch um, bewegt es, ob es Zeit ist, für euch aufzustehen. Denn es braucht den Auftrag Gottes und die Weisheit Gottes, den Riesen zu besiegen. Und manchmal seid ihr in Situationen, wo das vielleicht gar nicht möglich ist, den Riesen zu besiegen. Aber dann ist die Frage, wie verhaltet ihr euch dann, wenn die Situation immer schwieriger wird, immer herausfordernder und ihr eigentlich merkt, es gibt keinen Ausweg. Wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Und auch hier gibt es eine Geschichte von drei Männern, die in eine annähernd ausweglose Situation gekommen sind. Die sind auch einer Weltmacht gegenübergestanden und wurden damit konfrontiert und bedroht, dass wenn sie jetzt sich nicht beugen, sie verbrannt werden und in einen Ofen geworfen werden. Und die haben eine ganz coole Antwort gegeben. Und sie haben gesagt, sei es nun, dass unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem glühenden Ofen befreien kann und uns erretten wird. Oder auch nicht. Eines sollst du wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen werden und das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Das heißt, es kann Situationen geben, in denen wir aufstehen und verlieren werden in den Augen der Welt. Es kann Situationen aufgeben, wo wir aufstehen und das nicht den Erfolg mit sich bringt, den wir uns vielleicht erwartet haben. Und trotzdem sind wir Sieger, weil wir uns nicht vor fremden Göttern gebeugt haben, sondern weil wir uns selbst treu geblieben sind, weil wir Jesus nachgefolgt sind, egal was es kostet. Aufstehen muss zur rechten Zeit passieren. Einige von den Jüngeren kennen vielleicht den Film Braveheart, wo es darum geht, sollen die Schotten gegen England kämpfen oder nicht? Und da ging es darum, dass die alle in Gefangenschaft gelebt haben, in Sklaverei, und dann war die Frage, stehen wir jetzt auf oder stehen wir nicht auf? Und dann sagt Braveheart zu den Leuten, all men must die, alle Menschen müssen sterben. Aber manche haben nie gelebt. Wollt ihr heute auf dem Schlachtfeld vielleicht sterben? Oder in 30 Jahren in eurem Bett liegen und sagen, wäre ich nur aufs Schlachtfeld gegangen? Und das ist die Einstellung. Wollen wir uns wenigstens aufmachen, dem Riesen entgegentreten? Weil es richtig ist, aufzustehen. Weil die Zeit reif ist, aufzustehen. Und Josua, von dem wir die ganze Zeit schon gehört haben, und Josua, der uns als Vorbild gedient hat und heute noch dienen kann, der steht eines Tages vor dem Volk und sagt: Leute, ich habe euch mein ganzes Leben vorgelebt, wie ich die Perspektive Gottes versuche einzunehmen. Aber heute kann ich nicht mehr machen, als euch fragen, was ihr wollt. Und er spricht: Gefällt es euch, nicht dem Herrn zu dienen, so wählt euch, wem ihr dienen wollt. Ich habe euch vorgelebt, was es vorzuleben gibt. Ich habe euch gesagt, was ich weiß. Ich habe angebetet, so viel ich konnte. Ich habe Riesen getötet, wann es notwendig war. Aber ich bin ein einzelner Mensch. Ich kann nicht mehr tun. Wenn wir die Verheißung Gottes umgesetzt sehen wollen, liegt es jetzt an euch allen. Gefällt es euch nicht, dem Herrn zu dienen? Ist okay, keiner muss dem Herrn dienen. Ist alles freiwillig. Keiner muss aufstehen, wenn er einen Riesen sieht. Keiner muss die Gesellschaft ändern zum Guten. Ist alles freiwillig. Aber der Josua fleht die Gemeinde an, der fleht das Volk an und sagt: Leute, ich kann nicht mehr tun, als euch zu sagen, Gott ist mit euch. Was ich euch aber sage, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Der Josua macht keine Abstriche. Und wenn er alleine ist und der letzte Mensch auf Erden, der dem Herrn dient, sagt der Josua, dann ist es so. Ich bin keinem von euch böse. Keiner muss mitmachen. Aber wo macht ihr dann mit? Und die Einladung, die Josua ausgesprochen hat, hat auch Jesus ausgesprochen, an jeden von uns. Folge mir nach. Gemeinsam können wir die Welt verändern. Jesus ist mit dir und Jesus kennt dich und Jesus lädt dich ein. Ein Veränderer der Welt zu sein. Ein Bezwinger von Riesen. Und es kann im Kleinen anfangen. Wenn wir sagen, wir wollen das Internet für Jesus gewinnen, dann brauchen wir mindestens jemanden, der die Technik macht. Wenn wir die nächste Generation für Jesus erreichen wollen, brauchen wir mindestens jemanden, der das Kinderteam macht. Wenn wir mehrere Standorte aufmachen wollen, weil wir feststellen, der Platz hier wird zu klein, brauchen wir Leute, die bereit sind, sich ausbilden zu lassen, dass sie auch predigen können. Wenn wir jeden Sonntag diese Musik haben wollen, vielleicht nicht nur an einem Gottesdienst, sondern an mehreren, muss das Lobpreisteam wachsen und wir brauchen Musiker. Und es geht nie um die eigene Fähigkeit, es geht um die Bereitschaft zu sagen, hier bin ich. Ich und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Amen.